Willkommen zurück zur 76. Folge von Innenleben. Ich freue mich heute ganz besonders, dass du gerade diese Folge hier anhörst, denn es geht um ein Thema, zu dem ich ziemlich viel zu sagen habe. Es geht um das Thema Ethik, vor allem um Tierethik, um vegan lebende und nicht vegan lebende Menschen und darum, wie wir alle besser miteinander umgehen können, also auch um Beziehungen und um Konflikte. Diese Folge richtet sich ganz ausdrücklich nicht nur an vegan lebende Menschen, sondern auch an Menschen, die so ihre Schwierigkeiten mit den Veganern haben, die das Thema bisher vielleicht bewusst gemieden haben oder sogar komplette Vegan-Gegner sind. Ihr alle seid mit dieser Folge ganz herzlich dazu eingeladen, euch das Thema mal von einer vielleicht etwas anderen Seite als bisher anzuschauen. Was mir vorab sehr wichtig ist, ich möchte mit dieser Folge niemanden anklagen, vorverurteilen oder gar zum Ausdruck bringen, dass alle Veganer bessere Menschen sind. Ich möchte euch stattdessen ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse präsentieren, das Thema Ethik ein bisschen genauer anschauen und euch zeigen, warum es schwierig sein kann, wenn Menschen unterschiedliche ethische Vorstellungen haben, gerade wenn sie in einer Familie oder in einer engen Beziehung aufeinandertreffen. So sehr man sich mag, wenn verschiedene ethische Welten aufeinander prallen, kann es wirklich schwierig werden. Aber es gibt auch Lösungsmöglichkeiten und die möchte ich euch natürlich aufzeigen und auch mal wieder ein paar eigene Erfahrungen mit einbringen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Los geht's. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Schauen wir uns zuerst einmal das Thema Ethik an. Allgemein betrachtet verstehen wir unter Ethik meistens die Auseinandersetzung mit moralischen Werten. Dazu gehören zum Beispiel Fragestellungen wie, welche moralischen Grundsätze gibt es in unserer Gesellschaft, wo unterscheiden sich unsere Haltungen und was sind eigentlich unsere Werte und Motive, die eben hinter unseren Handlungen stehen. Ethik ist aber viel mehr als nur ein paar Gedanken rund um das Thema Moral. Es ist eine philosophische Disziplin, also ein Teilbereich der Philosophie, der sich eben mit unserem menschlichen Handeln auseinandersetzt, und zwar in Bezug auf die Voraussetzungen und Bewertungen unseres Handelns. Und in dem Zusammenhang kommt natürlich auch wieder die Moral ins Spiel, über die wir alle sicherlich sehr viel diskutieren könnten. Ein Bereich, der auch in der Öffentlichkeit immer häufiger zum Thema gemacht wird, ist die Tierethik, also die Frage, was für Rechte Tiere denn haben und wie wir mit ihnen umgehen sollten. Und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Positionen. Immer wieder wird zum Beispiel diskutiert, wie ähnlich uns Tiere sind oder ob sie stark leiden, ob sie Schmerzen empfinden können oder soziale Fähigkeiten haben. Dürfen wir sie für unsere Zwecke nutzen und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Sollten wir sie eher wie Objekte betrachten oder eben wie fühlende Wesen, die eigene Bedürfnisse und eben auch Rechte haben? Welche Unterschiede sollten wir zwischen verschiedenen Tierarten machen und so weiter und so weiter? Natürlich wird auch immer wieder versucht, wissenschaftliche Beiträge für die Beantwortung dieser Fragen heranzuziehen. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht zu sehr ins Thema der Tierethik abdriften. Wichtig ist mir nur zu vermitteln, dass es in Bezug auf dieses Thema eben sehr unterschiedliche Meinungen in der Bevölkerung gibt, vor allem wenn es darum geht, Unterschiede zwischen Tierarten zu machen oder Tiere in Kategorien wie Nutztiere und Haustiere einzuteilen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass unsere Ansichten der Tierethik oft sehr stark davon geprägt sind, wie wir aufwachsen. Wenn wir zum Beispiel schon früh einen freundschaftlichen Bezug zu Haustieren aufbauen, dann ist es für uns immerhin selbstverständlich, dass wir Kaninchen und Wellensittiche niemals essen würden. Werden wir aber zum Beispiel auf einem Bauernhof groß und erleben bestimmte Tiere als Nutztiere, dann ist es für uns vielleicht ganz normal, dass Kaninchen, Schweine und Co. geschlachtet und eben gegessen werden. Wachsen wir im Gegensatz dazu vielleicht in einem Vegetarierhaushalt auf, ist für uns ganz klar, dass wir gar keine Tiere essen wollen. Und ja, unser Umfeld prägt uns also sehr stark, wie man sieht. Es ist aber natürlich nicht nur unser Umfeld, das uns prägt. Es sind auch unsere Erfahrungen, unsere eigenen Gedanken, die Art der Menschen, mit denen wir uns umgeben wollen, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen und natürlich auch unsere ganz individuellen Gefühle und auch ihre Ausprägungen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sehr empathisch sind und nicht nur mit Menschen empathisch sind, sondern auch mit Tieren mitfühlen. Empathie ist genau wie Sensibilität oder Gewissenhaftigkeit nichts, was entweder vorhanden ist oder nicht. Wir bewegen uns alle bei jeder einzelnen Charaktereigenschaft auf einer Skala und im Laufe unseres Lebens kann sich zum Beispiel der Grad an Empathie auch verändern. Wir alle haben also nicht nur ganz unterschiedliche Voraussetzungen, Lebensumfelder, unterschiedlich stark ausgeprägte Charaktereigenschaften und so weiter, sondern viele dieser inneren und äußeren Einflüsse können sich im Laufe unseres Lebens auch verändern. Und je unabhängiger wir in unserem Leben sind, desto mehr können wir selbst Einfluss auf unsere Entwicklung nehmen. Zum Beispiel, indem wir uns unseren Freundeskreis selbst aussuchen oder unsere Hobbys und später natürlich auch unseren Wohnort, unsere Arbeit und natürlich auch die Themen, mit denen wir uns eher näher beschäftigen möchten. Manchmal spielen natürlich auch Zufälle eine Rolle und wenn diese Zufälle auf einen, gewissen Nährboden treffen, dann können ganz schön starke Veränderungen in unserem Leben passieren. Meine eigene erste, große Veränderung im Bereich der Tierethik fand im Grunde von heute auf morgen statt und ich möchte kurz so ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen typisch vielleicht ist. Ich war für ein paar Tage bei einem Bekannten zu Besuch, der war Vegetarier, was ich, glaube ich, gar nicht so bewusst wusste. Und als wir dann das erste Mal gemeinsam etwas essen wollten, hat er mir dann kurz erklärt, so hey, ich esse kein Fleisch und ich habe auch keins im Haus, aber wenn du Fleisch essen möchtest, kannst du gerne welches für dich besorgen und dann hier auch zubereiten. Für mich war das damals irgendwie kein Problem und ich glaube, das ist auch schon wieder ein sehr anschauliches Beispiel dafür, dass seine tierethischen Vorstellungen bei mir auf einen guten Nährboden getroffen sind und es eben kein großes Problem war. Ich selbst bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem, wie in vielen anderen wahrscheinlich auch, selbstverständlich Fleisch gegessen wurde. Hinterfragt habe ich das lange Zeit nicht so wirklich. Ein komisches Gefühl überkam mich nur, wenn es irgendwo Pferdefleisch oder Kaninchenfleisch gab. Da war für mich irgendwie so eine Grenze erreicht. Das wollte ich nicht essen. Natürlich habe ich mich hier und da schon als Kind gefragt, wie manche Leute Pferde total lieben, aber zugleich auch essen konnten. Aber ich glaube, ich habe dieses unbequeme Thema auch gerne mal verdrängt. Ich wollte nicht wissen, wo die Wurst herkam. Ich wollte das Bild von den glücklichen Tieren auf der Verpackung, das die Werbung gerne mal suggeriert, glauben. Mehr unbewusst als bewusst klammerte ich die Frage, ob ich Tiere gern habe und zugleich essen könnte, einfach aus. Und ich denke, damit bin ich nicht alleine und ich verstehe auch, warum das so ist. Es ist bequem und praktisch in einer Gesellschaft, in der es eben normal ist, gewisse Tiere zu essen und in der es eher mal Probleme macht, wenn man das plötzlich anders sieht als der Großteil der Gesellschaft. Und auch emotional ist es vielleicht weniger belastend, wenn wir das Thema erstmal ausklammern. Von daher, ich verstehe, warum Menschen das tun. Trotzdem, irgendwie war das Thema immer mal wieder so in meinem Kopf, denn ich hatte vor allem in meiner Jugend viel Kontakt zu Tieren. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich es manchmal komisch fand, einen Hähnchenschenkel zu essen, die Haut, das Fleisch, die Knochen, der Knorpel. Irgendwie war da manchmal so ein Ekel und ich versuchte mir immer wieder einzureden, dass es halt normal ist und alle anderen scheinbar damit irgendwie gar kein Problem hatten. Man hat ja auch nicht so darüber gesprochen. Aber irgendwie kam sowas immer mal wieder vor und als Kind fand ich schon manches irgendwie komisch. Also wieso heißt die Leberwurst eigentlich Leberwurst? Ist da wirklich Leber drin? Ist das nicht eklig, Leber zu essen? Wir selbst haben ja irgendwie auch eine Leber. Was unterscheidet unsere Leber von der Leber eines Kalbs? Und will ich, dass ein kleines süßes Kälbchen für mich stirbt? Also spätestens, als ich in der weiterführenden Schule ein Rinderherz auseinandernehmen und mir die Herzklappen ansehen sollte, war da so eine große Irritation in mir. Wenn das Herz hier vor mir liegt, auf dem Tisch, dann ist das Tier ja irgendwie tot. Aber das Herz wird ja gar nicht gegessen, sondern hier nur so zerschnippelt und dann weggeschmissen. Aber es sind ja einige Kühe gestorben für diese Herzen, die wir hier im Unterricht haben. Für uns also, für unseren Unterricht. Und irgendwie fand ich das nicht gut. Aber trotzdem habe ich nicht an diesem Punkt schon Konsequenzen für mein Leben gezogen, denn es war ja normal, es hat irgendwie keiner angezweifelt, es hat auch kaum jemand darüber gesprochen, man fand es nur eklig und manche fanden es vielleicht auch ein bisschen lustig, mit diesen Herzen irgendwie so ein bisschen zu spielen. Ich fand es damals ganz gruselig, dass die Lehrerin da so beherzt reingepackt hat und da gar keine Berührungsängste mit hatte. Das ist mir noch sehr stark in Erinnerung geblieben. Aber im Grunde war es ja dann auch doch wieder nicht so ungewöhnlich, weil im Grunde aß ja jeder Fleisch, ohne sich da irgendwie groß Gedanken drüber zu machen. Und die Vegetarier, die es damals in meiner Kindheit so gab, waren irgendwie, ja, wurden von vielen auch, glaube ich, so ein bisschen als seltsam und komisch betrachtet. Und das habe ich natürlich auch gemerkt. Und ich war sowieso schon seltsam und komisch. Da wollte ich nicht noch seltsamer sein. Aber als ich dann eben einige Jahre später bei meinem Bekannten in der Küche stand, hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie das Richtige tut. Dass er eben so handelt, wie ich es nach meinen moralischen Vorstellungen eigentlich auch richtig fand. Kein Tier sollte wegen mir sterben müssen. Und ich weiß noch, in dem Moment habe ich einfach relativ spontan, glaube ich, gesagt, so, ja, kein Problem, ich brauche kein Fleisch. Und zack, war ich Vegetarierin. Und es fiel mir nicht mehr besonders schwer, obwohl ich das eigentlich so gedacht hatte. Denn mir war irgendwie aber auch bewusst, warum ich mich so verhalte. Und eben bisher einfach normal gegessen habe, wie ich damals dachte. Aber andererseits habe ich ja schon hier und da gemerkt, dass es nicht meinen eigenen moralischen Vorstellungen entsprach. Und als ich mich dann eben dann entschieden habe, auch als ich zurück war wieder zu Hause, auch dort kein Fleisch mehr zu essen, habe ich gemerkt, dass es keinen Unterschied mehr zwischen meinen Gefühlen und meinen ethischen Vorstellungen und meinem Handeln gab. Und das hat sich gut angefühlt. Mit dem Veganwerden hat es dann aber doch noch ein paar Jährchen gedauert. Ich glaube ungefähr 3-4 Jahre. Und ich denke, es war auch hier ein eher typischer Prozess. Ich kam eben immer mal wieder in Kontakt mit anderen Menschen, die vegan gelebt haben, wobei das damals noch relativ wenig und selten war. Aber ich kam vor allem in Kontakt mit Filmen oder kurzen Videos, in denen es um Tierhaltung und auch um den Konsum von Milch, Eiern und anderen tierischen Produkten ging. Und ich war damals wirklich geschockt von den Bildern, von den Informationen, weil so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und ich habe mich dann immer tiefer in das Thema eingearbeitet, weil es mich irgendwie so gepackt hat. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass es mich natürlich auch sehr belastet, aber irgendwie war da so ein richtiger Sog, da so ein bisschen die Wahrheit wissen zu wollen, wie es halt wirklich ist. Und ich fühlte mich außerdem gegenüber all dem Leid, das ich da gesehen habe, total hilflos. Und es schien mir dann irgendwie so, als könnte ich zumindest so ein bisschen was durch eine vegane Lebensweise verbessern und dieser Hilflosigkeit auch ein bisschen entgegentreten. Damals war das Ganze mit dem veganen Leben noch ein bisschen schwieriger als heute, zumindest empfinde ich das so. Es gab als Milchalternative im Supermarkt, wenn überhaupt, nur damals echt schlecht schmeckende Sojamilch im Vergleich zu heute. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich mich denn nun eigentlich vegan ernähren sollte. Ich habe erstmal alles Nicht-Vegane quasi weggelassen, aber irgendwie war das dann auch ein bisschen komisch. Und mit der Zeit habe ich mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt und gelernt, was ich essen kann und habe tatsächlich ganz viel Freude am Backen und Kochen ohne tierische Produkte gefunden, was ich zuvor nie hatte. Ich hatte schon öfter mal ein komisches Gefühl, wenn ich dann in meiner Studentenbude mir irgendwas Fleischiges zubereiten wollte. Das Fleisch irgendwie so anzufassen und zuzubereiten, fand ich auch schon ein bisschen komisch. Und das ist mir dann erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden. Und ich war froh, dass ich das dann eben nicht mehr machen musste. Aber trotz dieser angenehmen Empfindungen, dass ich eben endlich nach meinen ethischen Vorstellungen gelebt habe, gab es natürlich auch einige unschöne oder auch unangenehme Sachen, nämlich zum Beispiel die Ablehnung und das Unverständnis, auf das ich immer wieder gestoßen bin bei Menschen, die eben anders gelebt haben als ich und auch andere Vorstellungen hatten als ich. Schauen wir uns mal etwas genauer an, was es denn nun eigentlich bedeutet, vegan zu leben. Für manche Menschen ist der Veganismus einfach eine Modeerscheinung. Manche machen mit, weil das gerade angesagt ist. Zumindest in bestimmten Gruppen habe ich das Gefühl. Andere finden alle Veganer furchtbar. Und natürlich gibt es auch Menschen, denen es einfach total egal ist, was jemand isst oder wie sich jemand verhält in Bezug auf Tiere. Ich finde es wichtig, die Veganer nicht in einen Topf zu schmeißen, genau wie die Deutschen oder die Christen oder die Ausländer nicht verallgemeinert betrachtet werden sollten. Das finde ich einfach total wichtig. Es gibt nicht den Veganer, das ist einfach nicht vorhanden. Menschen, die vegan leben, haben ihre eigenen, oft ganz individuellen Gründe und auch ihre ganz eigene Art, inwieweit sie ihren Veganismus ausleben. Manche leben aus tierethischen Gründen eben vegan, weil sie keinem Lebewesen schaden wollen. Andere eher wegen der Umwelt und dem Klimaschutz. Andere aus gesundheitlichen Gründen oder eben, weil es ein Trend ist. In vielen Fällen kommen natürlich mehrere Gründe zusammen. Es gibt nicht den oder die typischen Veganer. Jeder ist anders. Manche achten sehr stark darauf, gar keine tierischen Produkte zu kaufen oder zu nutzen, auch keine Wolle oder Leder oder Zusatzstoffe in Lebensmitteln oder Medikamenten. Und jeder Mensch darf da natürlich auch seinen eigenen Weg gehen. Leider ist dieser aber oft schwer in wenigen Worten zu erklären und an dieser Stelle wird es leider etwas problematisch, denn viele Menschen neigen dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Was? Du isst noch Honig? Das ist aber nicht vegan. Aus verschiedenen Gründen weisen manche Menschen, vegan lebende Menschen, darauf hin, dass sie ja doch nicht alles richtig machen oder perfekt sind und freuen sich manchmal sogar diebisch darüber, irgendwas gefunden zu haben, mit dem sie den anderen kritisieren oder gar bloßstellen könnten. Hey, du bist ja gar kein Veganer, du isst ja noch Honig. Und das ist unglaublich destruktiv, weil nur weil jemand sagt, er lebt vegan, muss er nicht gleich alles so machen wie andere, die schon seit Jahren dabei sind zum Beispiel. Allein diese Definition, wer vegan ist, konsumiert niemals tierische Produkte, ist ja einfach schwierig. Man könnte sogar diskutieren, ob überhaupt jemand wirklich 100% vegan ist, weil als Kind haben wir ja häufig Fleisch gegessen, weil ich glaube, so viele vegan aufwachsende Kinder gibt es noch nicht. Aber ich denke, ihr seht schon, es ist nicht gerade sinnvoll, sich an solchen kleinlichen Definitionen aufzuhalten. Wer möchte schon hören, zu wie viel Prozent man so oder so ist? Oder ja, das erklären müssen. Ich esse vegan, aber lebe nicht vegan. Das interessiert ja in der Regel auch keinen. Und da sollte es auch nicht relevant sein, ob man wirklich vegan ist, nur weil man Feigen isst. Weil dabei ja von Natur aus bei der Bestäubung, zumindest bei der natürlichen Bestäubung, Wespen sterben. Aber wieso werden Veganerinnen und Veganer so häufig kritisiert? Wieso wirft man ihnen vor, nicht perfekt genug zu sein, obwohl die meisten ja gar nicht behaupten, dass sie perfekt oder bessere Menschen sind, auch wenn ihnen das immer mal wieder unterstellt wird? Ist das irgendwie eine Abwehrhaltung, weil sich alles essende Menschen angegriffen fühlen oder auch tatsächlich von einigen vegan lebenden Menschen stark kritisiert worden sind bisher? Ist das hier ein Kampf, bei dem es gar nicht um die Tiere geht, sondern darum, Recht zu haben, sich besser darzustellen oder den anderen abzuwerten? Oder fallen uns einfach nur die besonders lauten, nervigen Veganer auf und wir denken dann, dass alle so sind? Ich habe es immer wieder erlebt, dass ich für meine Ernährungs- und Lebensweise kritisiert oder zumindest, dass ich nicht verstanden wurde. Egal, ob von der Familie, Freunden, Bekannten oder Fremden. Inzwischen möchte ich auch gar nicht mehr erwähnen, wie ich mich ernähre oder gar darüber diskutieren. Ich will einfach nur meine Ruhe haben und meinen eigenen ethischen Werten treu bleiben, weil sich das für mich richtig anfühlt und meiner Meinung nach auch die Forschung in diese Richtung weist. Aber allein jetzt in diesem Moment, wo ich das gerade sage, merke ich schon, oh Gott, eigentlich will ich es gar nicht sagen, weil das macht mich ja irgendwie angreifbar. Und ich möchte auch nicht von irgendwelchen Menschen in eine Kategorie einsortiert werden oder als Mensch anders wahrgenommen werden als bisher. Ich möchte gar nicht, dass diese Aussage über mich so viel verändert, wie man mich sieht oder wahrnimmt. Aber irgendwie ist das häufig so. Und um zu verstehen, wieso so viele Menschen so vehement gegen eine vegane Lebensweise sind, habe ich mich mal auf die Suche nach Studien dazu begeben. Dabei fand ich zum Beispiel eine Studie, die ich ganz interessant fand, vom Psychologen Christopher Bryant aus dem Jahr 2019. Er erforschte die Einstellung von britischen Fleischessern zu vegetarischer und auch veganer Ernährung. Und mehr als 49% der Befragten fanden eine vegetarische Ernährung schwierig. 74% sogar als unbequem und immerhin noch 36% fanden sie ungenießbar und teuer. Bezogen auf eine vegane Ernährungsweise waren die Zahlen sogar noch höher. 83% der befragten Fleischessenden fanden die vegane Ernährung schwierig, mehr als 76% unbequem und mehr als 60% fanden sie ungenießbar und teuer. Also sind noch mal heftigere Zahlen als jetzt bei den Vegetariern, aber ja, die meisten der befragten fleischessenden Menschen haben da scheinbar eine eher etwas negative Einstellung gegenüber einer vegetarischen und vor allem einer veganen Ernährung. Und es scheint ihnen vor allem darum zu gehen, dass eine vegane oder vegetarische Ernährung schwierig ist und eigentlich gar nicht so um ethische Aspekte. Das ergaben nämlich weitere Umfragen innerhalb dieser Studie. 74% der Befragten waren sogar der Meinung, dass Vegetarismus gut für die Umwelt ist, obwohl sie selber Fleisch aßen. Und 77% sagten, dass eine vegetarische Ernährung ethisch ist. Aber wieso geht bei so vielen Menschen die Bequemlichkeit vor? Es geht ja hier irgendwie vor allem um diesen Aspekt. Und wieso sind ethische Aspekte bei der Ernährung vieler Menschen eben nicht so wichtig? Manchen Menschen ist es dagegen total wichtig. Warum gibt es da so eine große Diskrepanz? Immerhin lebten laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse im Jahr 2020 etwa 1,13 Millionen Menschen in Deutschland, die sich als Veganer einordnen. Bei den Vegetariern waren es schon 6,5 Millionen und die Zahl ist auch immer weiter steigend. Also es gibt immer mehr Vegetarier und Veganer. Aber trotzdem leben die meisten Menschen in Deutschland noch mischköstlich oder omnivor, wie man so schön sagt. Und das finde ich sehr interessant, weil das ist ja trotz, dass das Thema so groß immer wieder in den Medien oder in der Öffentlichkeit ist, sind noch relativ wenig Menschen vegan oder vegetarisch. Und was ich außerdem interessant finde, ist, dass ja scheinbar, wie bei dieser einen Studie in Großbritannien zumindest rauskam, dabei bei der Entscheidung, wie man eben sich ernährt, viel mehr Bequemlichkeit und Geschmack eine Rolle spielen als ethische oder umweltbedingte Aspekte. Um herauszufinden oder zumindest besser verstehen zu können, wieso ethische Aspekte für manche Menschen eine größere Rolle spielen als für andere, habe ich mich ein bisschen umgeschaut und bin auf einen Abschlussbericht des Bundesinstituts für Risikobewertung aus dem Jahr 2017 gestoßen. Die Verfasser kommen darin zu dem Schluss, dass vegan lebende Menschen besonders häufig den Anspruch haben, sich aktiv für die Veränderung in der Gesellschaft einzusetzen. Sie definieren die moralischen Werte anders, als die Gesellschaft oder der Großteil der Gesellschaft das eben tut, und sie sind davon überzeugt, dass kein Mensch das Recht hat, Tiere oder ohne Not zu töten oder leiden zu lassen. Außerdem sind ihnen auch Menschenrechte sehr wichtig, denn in der Industrie, in der es um Tierprodukte geht, werden überdurchschnittlich häufig auch Menschen schlecht behandelt. Außerdem können sich vegan lebende Menschen häufig mit Tieren und auch ihrem Leid identifizieren und sich in ihrem Erleben in sie hineinversetzen. Es scheint also eine große Empathiefähigkeit zu bestehen, die eben bei den Menschen besonders ausgeprägt ist, die eben vegan oder vegetarisch leben. Die Entscheidung, vegan zu leben, ist also vor allem ethisch begründet. Hinzu kommen aber auch gesundheitliche und Umweltschutzaspekte. Auffällig ist, dass viele vegan lebende Menschen das Tierleid gar nicht persönlich miterlebt haben, sondern durch Medien vermittelt bekommen, also zum Beispiel durch aufklärende Filme, Artikel, Fotos und so weiter. Und diese Berichte haben oft eine Art Schockwirkung. Ich persönlich erkläre mir das dadurch, dass wir im Alltag ja in der Regel nichts davon mitbekommen, wie Tiere in der Massentierhaltung so behandelt werden, unter welchen Umständen sie leben und getötet werden. Ich denke, viele von uns wissen das natürlich eigentlich oder es ist ihnen bewusst, dass da einiges schiefläuft, aber wir wollen uns damit nicht befassen, schon gar nicht irgendwie dann etwas an unseren Gewohnheiten verändern, weil die sind eben festgelegt und da wollen wir nichts dran rütteln. Vielleicht noch mal eine kleine Anekdote dazu. Ich habe mal bei einem Stand ausgeholfen, bei dem es darum ging, die Massentierhaltung abzuschaffen. Das stand auch ganz groß dran und es kamen ganz viele Leute, vor allem auch ältere Menschen zu uns, die dann eine ausliegende Liste gesehen haben und sich dort direkt eintragen und gegen Massentierhaltung positionieren wollten. Es war so ein veganes Straßenfest, glaube ich. Und wir mussten diese Menschen immer so ein bisschen bremsen in ihrem Aktivismus, weil es ging hier gar nicht um eine Unterschriftensammlung gegen Massentierhaltung, sondern es lagen Listen aus, wo man die E-Mail-Adresse von sich eintragen konnte und wo man dann eben per Mail Vorschläge und Tipps zu einer veganen Ernährungsweise bekommen hat. Das wollten die meisten dann aber doch nicht. Sie waren schon ganz massiv gegen Massentierhaltung und haben uns die Ohren voll gequatscht, wie schlimm sie das alles fühlen. Ja, natürlich. Natürlich sind wir alle gegen Massentierhaltung. Aber selbst etwas dafür zu ändern, das ist unbequem. Und wir wurden wirklich zugequatscht mit Aussagen, die sind wirklich sehr typisch. Also man hört die leider sehr häufig als vegan lebender Mensch von nicht vegan lebenden Menschen. Ich esse ja nur noch ganz wenig Fleisch und nur noch vom Bauern oder vom Metzger des Vertrauens und ach, nur noch ganz selten. Ich habe das schon so reduziert und ich finde das ja ganz toll, was ihr macht. Und ich glaube, das kennen sehr viele Veganer. Menschen, die nicht vegan leben, erzählen einem meist, weswegen sie ja nicht zu den schlimmen Leuten gehören, sage ich mal, indem sie eben aufzählen, was sie schon alles in ihren Augen Gutes tun. Und an dieser Stelle einmal die große Bitte an euch, bitte schreibt mir nicht solche Dinge. Schreibt mir nicht, wie wenig Fleisch ihr esst. Das ist für mich nicht relevant. Das hört man als vegan lebender Mensch eben wirklich sehr, sehr häufig. Und es ist oft so eine impulsartige Rechtfertigung. Oder ja, man möchte eben zeigen, dass man das eigentlich auch nicht gut findet und sich schon in die Richtung bewegt. Und eigentlich finde ich das ja auch toll, wenn man sich schon mal so in die Richtung bewegt. Aber wenn das nur sich darin zeigt, dass man irgendwo eine Unterschrift hinschreibt, was ja sehr bequem ist und die, ich sag mal, unbequemeren Dinge nicht tut, dann finde ich das sehr schade. Aber immerhin, klar, es steckt sicher bei einigen Menschen ein sehr guter Wille dahinter. Und oft geht es eben darum, in solchen Gesprächen, dass die Leute auch nicht von vegan lebenden Menschen verurteilt werden wollen und sich auch selbst so ein bisschen in einem besseren Licht sehen wollen. Die wenigsten wollen wirklich Tierquäler sein. Natürlich gibt es auch solche Leute, die immer mit ihrem, Fleischkommentar sofort hinter der nächsten Ecke stehen und sich auch brutal darstellen wollen. Aber das sind nochmal, glaube ich, ganz andere Menschen. Aber die meisten wollen ja auch gar nicht diese Zusammenhänge sehen, dass ihr Konsum eben im Gesamten gesehen doch einen Unterschied macht und sie damit etwas unterstützen, das sie eigentlich nicht gut finden. Ich glaube, die wenigsten Menschen möchten Massentierhaltung wirklich unterstützen. Und es ist oft schwer für vegan lebende Menschen, diesen Leuten dann eben zu erklären, dass Unterschriften, Sammlungen und Petitionen eben nicht so viel bringen und es viel effektiver wäre, wenn eben immer weniger tierische Produkte gekauft und konsumiert werden. Natürlich gibt es dann noch die Menschen, die der Meinung sind, sie würden immer nur Biofleisch kaufen von glücklichen Tieren. Der Anteil an Biogeflügel liegt etwa bei 2,6% und bei anderem Fleisch sind es 3,6%. Mal davon abgesehen, dass es vielen Tieren in der Biohaltung auch nicht besonders gut geht, werden aber diese Tiere am Ende eben auch getötet und zwar in denselben Schlachthäusern in der Regel. Und mal ganz ehrlich, möchte ein Tier, dem es angeblich gut geht, so früh sterben, nur damit wir es dann essen können und einen kurzen Genuss haben? Schweine zum Beispiel werden schon nach 6 Monaten geschlachtet, dabei können sie 10 bis 15 Jahre alt werden. Hühner werden sogar schon nach 5 bis 6 Wochen getötet, dabei können sie etwa 8 Jahre alt werden. Und auch bei anderen Tieren sieht es ja nicht besser aus, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Natürlich ist das unbequem und nicht schön, aber es ist nun mal die Realität. Und ich finde, es ist wichtig, sich nicht zu sehr und zu häufig immer davon abzugrenzen. Argumentiert wird ja auch gerne damit, dass wir Menschen eben über den Tieren stehen, dass wir Fleisch und andere tierische Produkte zum Überleben brauchen, dass Löwen ja auch Fleisch essen, dass unser Gebiss darauf ausgelegt ist, Fleisch zu essen, dass man nur mit einer tierischen Ernährungsweise wirklich stark und fit werden kann und so weiter. All diese Aussagen sind aber inzwischen widerlegt und zwar wissenschaftlich widerlegt. Wir brauchen kein Fleisch, wir haben also die Wahlmöglichkeit. Und dabei spreche ich von Menschen in westlich geprägten und gut versorgten Ländern. Natürlich ernährt sich ein Naturvolk im östlichen Polargebiet nicht vegan, aber von solchen Minderheiten spreche ich hier ja gar nicht, sondern hier von uns in Deutschland mit unseren Wahlmöglichkeiten. Es scheint aber trotzdem so zu sein, dass vegan lebende und nicht vegan lebende Menschen nach wie vor einen Kampf um bessere Argumente miteinander führen. Und noch dazu ist es auf verschiedenen Ebenen eben auch eine Umstellung, vor der viele Menschen zurückschrecken. Dabei habe ich das Gefühl, dass die Umstellung, was das Essen angeht, gar nicht so schwer immer sein muss. Ich zum Beispiel habe da sehr schnell hineingefunden, weil ich auch sehr offen dafür war. Ich habe ganz neugierig für mich neue Lebensmittel entdeckt, wie zum Beispiel Seitan, Tofu, Hefeflocken, Hafermilch oder habe auch eine neue Begeisterung für Obst und Gemüse und Nüsse und Samen und Hülsenfrüchte finden können und esse da ein viel größeres Spektrum als bisher. Aber ich verstehe natürlich auch, dass dafür eine gewisse Offenheit und eben Bereitschaft für Veränderung da sein muss. Wer sich an seinen Ritualen und Gewohnheiten festkrallt, für den wird es natürlich schwieriger. Aber ich finde, das hat auch etwas damit zu tun, wie man das Ganze Ganze betrachtet, sehe ich den Veganismus als Verzicht oder als neue Chance? Fühle ich mich dabei unter Druck gesetzt, alles richtig zu machen? Oder gehe ich mit Neugier und Freude an diese neue Lebensweise heran? Und, was ich auch sehr wichtig finde, habe ich vielleicht irgendwelche positiven Vorbilder oder Menschen, an die ich mich halten kann, die mir Fragen beantworten, die gute Tipps zum Kochen haben? Habe ich jemanden, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt, mit mir einkaufen geht, mir erklärt, was man wie gut zubereiten kann, weil man muss sich eben schon ein bisschen neu einstellen und da haben viele natürlich keine Lust drauf. Aber wie gesagt, ich finde, wenn man mit Offenheit und Neugier und eben auch so ein bisschen aktivistischer Energie daran geht, dann kann das sehr gut funktionieren. Und das habe ich nicht nur bei mir so erlebt, sondern auch bei vielen anderen Menschen. Natürlich möchte ich euch jetzt hier aber nicht irgendwie überzeugen oder überreden, sondern ich möchte mir eben anschauen, wie es dazu kommt, dass es noch relativ wenige Veganer und Vegetarier gibt und warum das immer so ein Kampf entsteht und wie wir eben einen besseren Umgang auch miteinander finden können. Und ein weiterer kritischer Punkt, wo es sich lohnt, da mal genauer hinzuschauen, ist neben der großen Veränderung in Bezug auf unsere Gewohnheiten, wenn wir eben uns entscheiden, vegan zu leben, sicher auch der Umgang mit dem sozialen Umfeld. Und das ist ganz wichtig, genau hinzuschauen, lebe ich in einer Umgebung, die offen für meine Veränderungen ist, die offen darauf reagiert, werde ich als Veganer akzeptiert oder ausgegrenzt und das kann sehr große Unterschiede machen. Die Entscheidung für eine vegane Lebensweise hat oft starke Auswirkungen auf unser soziales Umfeld. Viele vegan lebende Menschen haben schon unangenehme Erfahrungen in Form von Ablehnung, Ausgrenzung oder auch Aggression erlebt. In manchen Fällen kommt es zu Freundschaftsabbrüchen, der Kontakt zu Familienmitgliedern wird schwierig oder wird eben auch ganz abgebrochen. Aber im Grunde liegt das gar nicht an der veganen Lebensweise an sich, sondern eher an sehr unterschiedlichen ethischen Vorstellungen. Aber klar, wenn man bei anderen Menschen sieht, oh, die Veganer bleiben eher unter sich und die haben dann irgendwie Schwierigkeiten oder Unbequemlichkeiten mit anderen Menschen, dann ist es ja nochmal eine größere Hürde, sich auch dafür zu entscheiden. Oft ist es schon so, dass der gegenseitige Kontakt, aber auch schon vor der Entscheidung, vegan leben zu wollen, irgendwie schwierig war oder es zumindest hier und da so Konflikte oder Reibungspunkte gab. Ich glaube, es ist generell schwerer, miteinander auszukommen, wenn es eben ja Unstimmigkeiten gibt, also verschiedene Vorstellungen davon gibt, wie wir leben wollen oder eben auch, wie wir miteinander umgehen. Es gibt schließlich auf beiden Seiten Menschen, die wir als schwierig oder unangenehm empfinden, also egal ob vegan oder nicht. Viele fleischessende Menschen haben einen regelrechten Hass auf missionierende Veganer und andersrum fühlen sich viele Veganer von fleischfressenden Menschen angegriffen, die jedes Mal genüsslich von ihrem Schnitzel erzählen müssen, um damit die Veganer zu ärgern. Sich gegenseitig zu ärgern oder ständig zu kritisieren führt natürlich nicht dazu, dass man sich gut miteinander versteht oder gar ein konstruktiver Austausch entsteht und das finde ich total schade. Vor allem aber funktioniert das nicht, wenn hinter dem Verhalten sehr heftige Emotionen stecken und spätestens jetzt sind wir wirklich mittendrin im psychologischen Aspekt dieses Themas. Es geht hier offensichtlich um unterschiedliche moralische Werte. Starke Emotionen bis hin zu traumatischem Erleben, um Schuldgefühle, Aggression, Rechtfertigungsdruck, das reduziert werden auf unsere Ernährungsweise und sicher auch um Generationskonflikte und ja, Gedanken wie, das war doch schon immer so, wir wollen ja bloß nichts verändern. Über allem schwebt natürlich außerdem noch das große Wort Akzeptanz, das sicher so viel helfen würde. Aber wie sollen wir jemanden akzeptieren, der so völlig anders handelt, als wir es richtig finden? Der gefühlt meine Freunde ist oder mich ständig kritisiert, weil ich noch nicht so weit bin, meine Ernährung zu verändern. Oft geht es auch um Harmoniebedürfnis. Gerade bei Familienfeiern steht ja das Essen so oft im Mittelpunkt. Und wenn man Omas Erdbeerkuchen mit Gelatine oder den gut gemeinten Braten oder die Weihnachtsgans nicht essen möchte, dann grenzt das für viele Menschen schon an ja, übliche Benimm- und Anstandsregeln, die da gebrochen werden. Der gegenseitige Respekt wird eingefordert. Aber die Gegenseite wird oft nicht verstanden und das ist natürlich super schwierig. Oder Menschen sind genervt und überfordert. Was kannst du denn jetzt überhaupt noch essen? Sind verwirrt. Wie soll ich so jemandem klar machen, dass es mir nicht darum geht, was ich essen kann, sondern was ich ethisch vertretbar essen möchte? Und obendrauf kommen dann natürlich noch Negativschlagzeilen der Medien, die manche Themen nochmal extra emotional aufheizen, was in den Medien ja gerne immer getan wird. Da ist von veganen Eltern die Rede, die grundsätzlich verurteilt werden. werden. Andererseits gibt es da diesen einen veganen Muskelprotz, der gar nicht nach Eiweißmangel aussieht und immer mehr Menschen trinken grinsend gesunde und natürlich vegane Smoothies. Und dann ist da noch dieser komische Vegankoch, der durchdreht und den keiner mehr mag und der ein ganz mieses Licht auf die Veganer wirft. Alles Extremisten. Also ich denke, es ist klar geworden, dass das Spannungsfeld zwischen vegan lebenden und nicht vegan lebenden Menschen durch ganz verschiedene Dinge negativ beeinflusst wird und die Fronten ja leider immer größer zu werden scheinen. Wie können wir es nun trotz all dem schaffen, einen guten Umgang miteinander zu finden, trotz dieser verschiedenen Lebensweisen und Ansichten und Emotionen? Genau das habe ich mich auch schon oft gefragt und irgendwann dann meine Nase in ein Buch der Psychologin Melanie Joy vertieft, das ich sehr empfehlen kann. Sie hat auch schon mehrere Bücher geschrieben, manche sind, glaube ich, nur auf Englisch erschienen. Sie hat sich nicht nur damit beschäftigt, warum wir manche Tiere essen und andere lieb haben, sondern eben auch, wie wir gute Beziehungen führen können, obwohl wir unterschiedliche ethische Vorstellungen haben. Und eine große wichtige Sache, die wir dabei verstehen müssen, ist, wir Menschen, wir alle wollen uns sicher und verbunden fühlen. Gerade mit den Menschen, die wir nah um uns herum versammeln, zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde, Partner und Partnerinnen, eben Menschen, die uns wichtig sind. Und wenn ich hier von Beziehungen spreche, meine ich eben nicht nur Partnerbeziehungen, sondern auch Beziehungen unter Freunden oder innerhalb der Familie. Resiliente Beziehungen, also solche, die auch bei Problemen oder Krisen in der Lage sind, sich davon wieder schnell zu erholen, basieren auf dem Gefühl der Verbundenheit und Sicherheit. Wir wollen diesen Menschen vertrauen können, uns offenbaren, uns verstanden und wertgeschätzt fühlen. Die Beziehung sollte von allen Beteiligten als echt und aufrichtig wahrgenommen werden. Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle sollen offen kommuniziert werden können. Dabei dürfen wir auch unsere Verletzbarkeit zeigen, denn wenn wir uns versuchen, davor zu schützen, bringt das oft erst recht Probleme mit sich, da wir uns dadurch oft verstellen oder nicht ganz so offen zeigen können. Es lohnt sich also, sich gegenseitig immer wieder zu zeigen, dass die Beziehung sicher ist, dass wir den oder die anderen Menschen nicht verletzen wollen, dass die Beziehung eine sichere und wertschätzende Umgebung ist und wir verbunden sind. Diese Verbundenheit kann durch Gemeinsamkeiten natürlich gestärkt werden, zum Beispiel durch Hobbys und Interessen, aber noch viel mehr durch ähnliche Verhaltensweisen und Wertevorstellungen. Und hier sind wir schon wieder genau beim Thema Ethik und vor allem eben auch wieder Tierethik. Unterschiedliche ethische Vorstellungen können die Beziehungen von Menschen leider sehr stark belasten. Was wir dabei häufig vergessen, ist, dass jede Form der Interaktion uns die Möglichkeit gibt, unsere Verbindung und die gegenseitig empfundene Sicherheit zu stärken, aber eben auch zu schwächen. Und noch eine Sache vergessen wir oft, es ist vor allem wichtig, wie wir miteinander kommunizieren, statt was genau. Der Inhalt tritt oft in den Hintergrund, wenn die Art und Weise, wie wir sprechen, uns bewegen oder den anderen Menschen anschauen, irgendwie unangenehm oder sogar abwertend ist. Was gerade bei verschiedenen ethischen Vorstellungen innerhalb einer Beziehung und natürlich auch generell in Beziehungen sehr hilfreich ist, sind folgende Eigenschaften oder vielmehr Verhaltensweisen. Einmal Integrität, also aufrichtig sein, die eigenen Werte und das Verhalten sollten übereinstimmen. Jeder sollte zu sich und seinen Entscheidungen stehen. Dann natürlich Sicherheit. Wir sollten anderen das Gefühl geben, dass sie bei uns sicher sind und wir uns auch für ihre Sicherheit einsetzen. Verbundenheit ist auch wichtig. Wir sollten dem Gegenüber zeigen, dass es sich auf mich verlassen kann und es für mich sehr wichtig ist, also eine große Rolle spielt. Auch Empathiefähigkeit ist natürlich mit dabei. Wir versuchen, die Welt durch die Augen des anderen zu sehen. Mitgefühl ist damit sehr eng verbunden, also ein ohne Bewertung mit Mitgefühl zu sehen und zuzuhören. Bedürfnisse und Wünsche offen zu kommunizieren, dazu gehört es natürlich auch konkret, aber respektvoll auch, um etwas bitten zu können. Generell Respekt und Akzeptanz gehört natürlich auch dazu, also auch die Werte eines Menschen zu akzeptieren, auch wenn wir nicht damit übereinstimmen. Zu diesem Punkt komme ich später nochmal zurück, weil das ja im Grunde unser heutiges Thema betrifft. Und was natürlich auch hilfreich ist, ist, dass wir Fehler zulassen können, also dass wir sehen, wir sind nicht perfekt und auch unsere Beziehungen sind es nicht und sie müssen es auch nicht sein. Also diese romantischen Vorstellungen, alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, das gibt es gar nicht und das ist auch nicht das Ziel. Weil durch Konflikte können wir auch gemeinsam wachsen und daraus lernen und so die Beziehung auch voranbringen. Was im Gegensatz zu all diesen Dingen weniger hilfreich ist, sind natürlich solche Dinge wie Verurteilungen, Bewertungen, ständige Vorwürfe sind nicht konstruktiv oder Beschwerden, die eben nicht in eine sinnvolle Richtung führen und wo es eben nicht nur um eigene Bedürfnisse geht. Respektloses Verhalten, ernst gemeinte Beschimpfungen oder Beleidigungen, das sind natürlich No-Gos, die aber eigentlich auch allen klar sein sollten. Schauen wir uns jetzt aber mal genauer an, was genau die Schwierigkeiten in Beziehungen sein können, wenn wir unterschiedliche ethische Vorstellungen haben. Unsere Werte beeinflussen ja oft sehr stark unsere Verhaltensweisen, unsere Art und Weise, wie und welche Entscheidungen wir treffen und wie wir mit anderen umgehen. Dass das natürlich auch sehr stark die Beziehung betrifft, ist natürlich klar. Hinzu kommt außerdem noch, dass wir ja oft auch noch unterschiedliche Bindungsstile haben. Dazu habe ich, glaube ich, in Folge 57 einiges erzählt. Wer zum Beispiel einen eher unsicheren Bindungsstil hat, der fühlt sich vielleicht auch besonders schnell in einer Beziehung verunsichert, in der voneinander abweichende ethische Vorstellungen am Start sind. Es kann also nicht schaden, sich mal anzuschauen, wie unsere Bindung und unsere Beziehung gerade ist, wer vielleicht etwas sicher eher gebunden ist oder unsicher gebunden ist, wer eher dominant ist oder wie sehr wir uns eigentlich mit uns und der Beziehung identifizieren oder auch was für Rollenbilder, Regeln und Erfahrungen gibt es in unserer Beziehung. Im Idealfall sprechen wir natürlich auch über unsere unterschiedlichen Vorstellungen und versuchen, die jeweiligen Beweggründe zu verstehen. Allein schon die Bereitschaft, den anderen Menschen verstehen zu wollen, macht oft schon super viel aus. Hört euch gegenseitig zu, ohne den anderen vorzuverurteilen und vergesst nicht, dass manche Menschen vielleicht noch nicht bereit sind, sich entsprechend der eigenen Werte zu verhalten. Viele Menschen sehen sich zum Beispiel als Tierschützer und engagieren sich für Haustiere, können dieses Engagement aber nicht oder noch nicht auf andere Tiere anwenden oder entsprechend handeln. Vielleicht fehlen auch Informationen oder Ideen oder ein Mensch hat manche Themen bisher einfach aus Selbstschutz ausgeklammert. Wichtig ist, dass wir darüber sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen, wie wir die zum Teil sehr großen Unterschiede überwinden können. Wichtig ist dabei auch, dass wir uns klar machen, dass wir immer die Wahl haben. Wir können neue Rollen und Regeln in unserer Beziehung finden und wir können auch mit der Zeit unsere Einstellungen, Meinungen, Werte und so weiter verändern. Wir und auch unsere Beziehungen sind nichts Starres. Wir können uns weiterentwickeln. Leider kann es natürlich dabei auch passieren, dass wir nicht mehr zueinander passen. Es lohnt sich dann genau hinzuschauen, was nicht mehr passt, ob wir das gemeinsam ändern können oder wollen oder irgendeinen Weg finden, damit es wieder passt. Unterschiede lösen oft das Gefühl aus, nicht zusammenzupassen. Oft wird dann auch die Verbindung schwächer, weil wir weniger Möglichkeiten finden, uns miteinander zu verbinden. Wenn wir zum Beispiel weniger miteinander unternehmen, haben wir immer weniger gemeinsame Erlebnisse und können uns dadurch voneinander entfernen. Trotz allem sollten wir Unterschiede aber akzeptieren oder eben die Intensität einer Beziehung verändern. Es lohnt sich oft aber auch wieder gezielt nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Oftmals sind es ja dann doch einige, die da sind, die vielleicht nicht direkt mit Unternehmungen zu tun haben, aber aus denen man vielleicht Unternehmungen und gemeinsame Erlebnisse ableiten oder entwickeln kann. Also es lohnt sich, sich da wirklich viele Gedanken zu machen und das am besten natürlich gemeinsam. Kommen wir jetzt nochmal konkreter zu den Unterschieden zwischen Menschen, die vegan leben und Menschen, die das eben nicht tun. Der sogenannte Carnismus ist ein oft unsichtbares Wertesystem, in das wir einfach hineingeboren werden. Es ist in der Regel normal für uns, dass wir Fleisch essen und das auch eher nicht hinterfragen. Inzwischen wird dem Thema in der Gesellschaft zwar immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet, aber die meisten Menschen essen eben noch Fleisch. Wir sind geradezu darauf konditioniert, uns besser nicht vorzustellen, wo das Fleisch herkommt, das wir eben essen. Auch Menschen, die Tiere eigentlich ganz toll oder niedlich finden, unterstützen durch ihren Fleischkonsum ein eher sehr grausames System, das eigentlich nicht ihren Werten entspricht, ohne es zu bemerken. Es gibt ein paar Gründe, wieso sich dieses karnistische System so lange und hartnäckig aufrecht erhält. Und die wichtigsten davon sind einmal Leugnung, also es gibt gar kein Problem oder es gibt gar keinen Karnismus. Und eben auch Rechtfertigung, also es ist ganz normal, natürlich und notwendig, Fleisch zu essen. Außerdem ist das, was vegan lebende Menschen sagen, für viele einfach nicht wahr oder übertrieben oder es wird einfach als falsch wahrgenommen, vegan zu leben. Wenn man dieses Thema noch tiefer betrachtet und da so richtig eintaucht, wird deutlich, dass gegenüber vegan lebenden Menschen nicht nur viele Vorurteile bestehen, sondern dass die Machtverteilung nicht gerade in Balance ist. Es gibt einfach viel weniger vegan lebende Menschen als nicht vegan lebende Menschen und über vegan Lebende wird sich gerne mal lustig gemacht. Sie werden als komische Außenseiter oder kurzfristige Trendsetter gesehen. Außerdem finden sie sich alle angeblich besser als andere und es wird geradezu von ihnen erwartet, dass sie sich dann auch eben perfekt verhalten. Wer vegan lebt, muss das dann auch zu 100% tun. Wer nicht, wird er oder sie als Schwindler oder Heuchler oder Schlimmeres bezeichnet. Und dies alles führt eben dazu, dass Veganer sich entgegen der Vorurteile gar nicht oder zumindest oft gar nicht trauen, das Thema anzusprechen, sich häufiger entschuldigen oder für ihre ethischen Werte rechtfertigen und erklären müssen. Außerdem wird auf ihre Bedürfnisse gesellschaftlich betrachtet weniger Rücksicht genommen. Auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, weil man denkt, hey, auf der Grillparty, ich hatte doch auch eine vegane Wurst. Aber es gibt natürlich noch andere Bedürfnisse. Vegan lebende Menschen haben eben generell betrachtet oft andere Bedürfnisse als Mischköstler. Das liegt unter anderem daran, dass sie oft sehr empathisch gegenüber Tieren sind und mit Fleischprodukten oft schreckliche Bilder verbinden. Sie fühlen sich zwar mit ihren eigenen Werten sehr verbunden, müssen sich dafür aber oft Herausforderungen stellen. Sie fühlen sich häufig sehr machtlos und einsam und denken oft pessimistisch über die Welt oder die Menschen generell. Ein weiteres Problem ist oft, dass sie sekundärem traumatischem Stress ausgesetzt waren. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass sie auf virtuellem oder auch direktem Weg von Grausamkeiten gegen Tiere ausgesetzt waren. Das kann zum Beispiel ein Film oder eine Dokumentation zum Thema Massentierhaltung sein. Auch aktivistische Handlungen, wie zum Beispiel das heimliche Filmen in Massentierhaltungen, können dazugehören. Und da ist dann natürlich noch weniger dazwischen. Also man erlebt es direkt ganz bewusst und quasi hautnah. Ich weiß natürlich nicht, wie viele von euch schon mal mit solchen Dingen konfrontiert waren, aber ich denke, manche kennen zumindest solche Filme und Dokus, die bei eben manchen Menschen so eine sekundäre traumatische Stressreaktion auslösen können. Viele vermeiden natürlich auch diese Bilder und Videos und wollen gar nichts davon hören oder sehen, weil sie befürchten, das nicht zu ertragen oder danach keine tierischen Produkte mehr essen wollen, was eben wieder, wie ich eben ja schon aufgezählt habe, Probleme mit sich bringen kann. Es gibt eine große Veränderung, auch im sozialen Umfeld. Man muss sich auf was anderes einstellen, die Geschmäcker verändern sich. Und das hindert schon viele Menschen daran, sich überhaupt diese Dokumentation oder Bilder anzuschauen. Wenn man sich das eben antut, kann es bei manchen Menschen so sein, dass dann eben danach Symptome auftreten, die eben von diesem sekundären traumatischen Stress verursacht werden. Zum Beispiel starke Gefühle von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit, das Vermeiden von Kontakten oder das Gefühl, schnell von Kontakten überwältigt zu werden, Konzentrationsschwierigkeiten, dissoziative Zustände, also das Gefühl, vom eigenen Körper getrennt zu sein, nicht ganz da zu sein oder sich selbst aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Damit meine ich jetzt noch nicht direkt eine dissoziative Störung im klinischen Sinne, also es ist nicht direkt eine Krankheit, aber es gibt auch schon so leichte Vorstufen, eben dissoziative Zustände, in denen wir sein können, die aber noch nicht dringend behandelt werden müssen, aber die können sich natürlich auch ausweiten. Zu den Symptomen bei diesem sekundären traumatischen Stress gehören auch chronische Ängstlichkeit und Sorgen, das Gefühl, nie genug zu tun, Perfektionismus, Taubheitsgefühle, starke Gefühle von Wut und Hass, Selbstvernachlässigung und so weiter. Das heißt natürlich nicht, dass Menschen, die davon betroffen sind, direkt krank sind oder sich in Behandlung begeben müssen. Das ist jetzt hier keine psychische Erkrankung. Bei manchen kann es aber eben schon hilfreich sein, weil sich daraus dann eben Probleme ergeben können. Und wenn die auf einen ungünstigen Boden fallen, kann es eben schon auch zu psychischen, ich sag mal, Schwierigkeiten kommen, wo es hier und da hilfreich sein kann, sich da Unterstützung zu holen. An dieser Stelle möchte ich kurz einmal so ein bisschen beschreiben, wie ich solche Filme oder Dokus erlebe oder erlebt habe. Für mich sind die wirklich ein absoluter Albtraum der Grausamkeit, weil ich mir automatisch vorstelle, wie ich mich als Huhn, Schwein oder Fisch fühlen würde. Es ist für mich unbegreiflich, wie Menschen täglich auf diese Art und Weise mit Tieren umgehen können. Es tut mir körperlich weh und ich merke, wie mein Körper richtig in einen Schockzustand geht und ich ganz passiv werde oder eben im Gegensatz dazu total unruhig und ruhelos. Noch dazu kommt, dass ich ständig mit diesem furchtbaren Leid konfrontiert werde und es kaum vermeiden kann. Was informierende Beiträge angeht, kann ich oft nicht wegklicken, weil ich ein Mensch bin, dem es wichtig ist, die Realität zu sehen. Ich möchte sozusagen die rote statt die blaue Pille, raus aus der Matrix. Gleichzeitig ertrage ich die Realität aber auch irgendwie nicht. Es gibt gute Gründe dafür, dass Schlachthäuser und Tierfabriken nicht aus Glas sind. Bei mir reicht es aber schon nicht, dass solche Bilder von der Gesellschaft ferngehalten werden. Schon die Fleischtheke im Supermarkt ist für mich, und das meine ich ganz ehrlich, ein Horror. Ich gehe da immer ganz schnell dran vorbei und versuche nicht zu atmen, weil der Geruch mich auch schon anwidert, auch an der Metzgerei vorbeizugehen oder das irgendwo zu sehen oder irgendwo in der Werbung einfach nur ein Stück Fleisch auf dem Grill zu sehen. Das alles fühlt sich für mich schon schlecht an und ich kann mich davor ja kaum schützen, weil es ist überall dieser Fleischkonsum. Ich sehe da einfach kein Essen, ich sehe da Leichen und zwar Leichen von Unschuldigen, von Freunden. Und das ist jetzt wirklich nur meine Sichtweise. Ich möchte damit nicht irgendwie jemand anderen sagen, dass jemand schlecht ist, weil er das nicht so wahrnimmt. Ich möchte hier wirklich nur erklären, wie ich das wahrnehme für die Menschen, die das eben interessiert. Es ist wirklich heftig und ich sehe halt immer das Tier statt irgendwie die Putenbrust und ich bekomme innere Filme davon, wie diese Tiere gehalten werden, weil ich mir halt schon sehr viel davon angeschaut habe und wie sie eben leiden und dass es eben auch keine Ausnahmen sind. Es werden immer wieder Missstände aufgedeckt und es sind inzwischen so viele Missstände, das sind keine Ausnahmen. Und ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen, um jemanden jetzt hier zu verschrecken oder so, aber für mich ist das wirklich wirklich schwer zu ertragen. Es tut mir weh, es macht mich fertig. Ich habe Albträume davon, in denen ich selber gemästet und geschlachtet werde. Und ja, ich habe das Gefühl, diese Intensität gar nicht vermitteln zu können, wie sehr mich das mitnimmt und belastet. Denn für die meisten Menschen ist es halt völlig normal und eben nicht mit so starken, schmerzhaften Emotionen verbunden. In manchen Situationen ertrage ich nicht mal so dumme Veganer-Witze, weil ich mir denke, hey, ihr lacht über mein Mitgefühl, über meinen Schmerz und das Leid der Tiere, das Leid von Unschuldigen, die euch nichts getan haben, die hier schlimmstens ausgenutzt werden. Wie kann das sein? Wie kann man so grob sein, so destruktiv? Und wenn es mir dann gerade etwas besser geht oder gut geht und ich weder Leichengeruch noch den Anblick ertragen muss, kann ich natürlich ganz anders über Witze lachen und das Ganze auch ein bisschen leichter sehen und auch mal mitlachen. Aber wenn ich kurz vorher so eine Doku gesehen habe, fällt das wirklich schwer, weil es wirklich belastend ist. Deshalb fühle ich mich oft wohler, wenn ich von vegan lebenden Menschen umgeben bin oder eben von Menschen, die Rücksicht auf meine Gefühle nehmen. Und genau das ist der Punkt. Gegenseitige Rücksicht und der Versuch, den anderen verstehen zu wollen. Übrigens gibt es auch vegan lebende Menschen, die solche Filme oder generell solche belastenden Erlebnisse gar nicht hatten. Trotzdem fühlen auch diese sich häufiger als Opfer und machtlos gegen den Großteil der Gesellschaft, die eben nach anderen ethischen Vorstellungen leben. Für viele vegan lebende Menschen sind andere, die das eben nicht tun, irgendwie, wenn auch unterbewusst, Täterinnen und Täter. Und das, obwohl es natürlich auch Menschen gibt, die nach wie vor Fleisch essen und auch solche Dokus gesehen haben und vielleicht sogar geweint haben oder das schlimm fanden, aber trotzdem danach ja nicht grundlegend ihre Lebensweise oder ihre Ernährung verändert haben. Also es gibt alle möglichen Ausprägungen. Aber wenn man eben als Veganer durch diese schlimmen Bilder im Kopf, durch dieses ganze Leid und diese eigenen starken Gefühle, wenn man da so drin ist, dann sieht man in vielen Menschen, die Fleisch essen, wirklich Täterinnen und Täter, weil die halten ja dieses karnistische System aufrecht. Und gerade diese Sichtweise von den Veganern macht Beziehungen oft schwierig. Vegan lebende Menschen fühlen sich oft nicht oder nicht mehr so verbunden zu Menschen, die nicht vegan leben. Sie fühlen sich und vor allem ihre ethischen Werte nicht als respektiert und sie fühlen sich auch nicht als mitfühlend behandelt. Sie würden sich aber gerne wieder verbunden fühlen und natürlich die von ihnen empfundenen Missstände verändern. Also zum Beispiel ihren Partner und ihre Partnerin zum Veganismus überzeugen, damit das Ungleichgewicht nicht mehr so besteht und sie sich wieder verbunden und sicher fühlen können. Auf der anderen Seite fühlen sich nicht vegan lebende Menschen dadurch aber oft nicht akzeptiert, unter Druck gesetzt oder kontrolliert. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil jeder möchte natürlich selber entscheiden und nicht als Täter oder Täterin gesehen werden. Gerade durch diesen sekundären traumatischen Stress, also das Mitansehen von Grausamkeiten, ohne gerade direkt selbst beteiligt zu sein, können Betroffene oft die Komplexität der ganzen Sache nicht verstehen. Für sie gibt es nur Täter und Opfer, Schuldige oder perfekte Helden und Fleischesser werden auf ihr Verhalten reduziert. Und es ist eben schwierig für vegan lebende Menschen, objektiv zu bleiben, wenn man eben so emotionalisiert ist. Und ich muss sagen, mir ging es auch sehr lange Zeit so. Ich fand das ganz, ganz schwierig und bin da sehr oft emotional geworden. Und das ist natürlich nicht immer einfach, dann objektiv zu bleiben und ruhig zu bleiben und fair zu bleiben. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Und genauso wichtig ist es auch, dass wir eben lernen, trotzdem darüber zu sprechen, sich gegenseitig zuzuhören. Das ist natürlich immer mal wieder eine Herausforderung, gerade wenn es eben emotional wird oder wir schlimme Bilder im Kopf haben oder uns angegriffen fühlen. Aber es lohnt sich. Und um als vegan lebender Mensch resilienter, also widerstandsfähiger gegenüber diesen schlimmen Dingen zu sein, es geht natürlich nicht allen vegan lebenden Menschen so, dass die so emotionalisiert sind dadurch, aber bei vielen ist es eben so, da lohnt es sich, daran zu arbeiten. Also es ist zum Beispiel wichtig, die eigenen Bedürfnisse wichtig zu nehmen und zu kommunizieren, sich vom eigenen Perfektionismus zu lösen, sich mit ähnlich fühlenden Menschen zu verbinden, zu sehen, dass Menschen mehr sind als nur ihre Ideologien. Und es macht auch Sinn, Achtsamkeit und Selbstbewusstsein zu trainieren, um eben aus diesen starken Emotionen auch rauszukommen und die ganze Sache ein bisschen, sachlicher zu betrachten. Natürlich darf man auch emotional sein, aber wenn diese starke Emotionalität einen daran hindert, klar zu denken oder klar zu handeln oder auch mal in Ruhe nachzudenken, bevor wir handeln, dann ist das natürlich nicht so vorteilhaft. Für nicht vegan lebende Menschen kann ich nur empfehlen, sich zu informieren, gerade wenn man enge Kontakte zu vegan lebenden Menschen hat, weil sie zu verstehen bedeutet auch all den Kummer, den Schmerz, die Frustration und das Gefühl, nicht verstanden, sondern belächelt oder angegriffen zu werden, zu sehen. Der ständige Druck, perfekt sein zu müssen und immer positiv und glücklich nach außen zu wirken, weil man möchte ja nicht zeigen, dass Veganer irgendwie immer nur trübe Tassen sind. Und das, obwohl man ständig die eigenen ethischen Vorstellungen verteidigen muss und noch dazu überall tote Körper in Fleischprodukten sieht, ohne es zu wollen. Das ist eben alles nicht so einfach und das möchte ich einfach auch mal so rüberbringen, wie es eben aus dieser Sichtweise heraus ist. Und was natürlich allen hilft, also egal ob vegan lebenden Menschen oder nicht vegan lebenden Menschen, ist, sich über das Thema Carnismus und vielleicht auch über den sekundären traumatischen Stress zu informieren, miteinander zu sprechen, eigene und fremde Grenzen zu respektieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dafür bin ich ja immer zu haben. Was uns zusätzlich bei all diesen Schwierigkeiten in Beziehungen mit verschiedenen ethischen Vorstellungen noch in die Quere kommt, sind unsere Verhaltensschemata, unsere bisherigen Erfahrungen mit Konflikten, wie schon angesprochen, unsere Bindungsstile, verborgene Erwartungen und so weiter. Wir treffen also nicht nur mit verschiedenen ethischen Vorstellungen aufeinander, sondern auch mit unterschiedlichen Prägungen, Erfahrungen unterschiedlicher Sensibilität, mit verschiedenen Belastungen, Verhaltensweisen und so weiter. Es ist daher wichtig, sich dieser eigenen Anteile bewusst zu sein. Habe ich generell eine negative Einstellung? Könnte sich das auf meine Beziehungen auswirken? Wie bin ich bisher mit Konflikten umgegangen? Wie hoch ist meine Frustrationstoleranz? Sehe ich immer nur das im anderen, was ich sehen will? Warte ich geradezu auf Verfehlungen und so weiter? Da kann man ja in viele Bereiche genauer reinschauen. Selbstreflexion kann auch sehr dabei helfen, mit Konflikten und Beziehungsproblemen besser umzugehen. Der nächste Schritt ist dann, die inneren Prozesse und Erkenntnisse daraus zu kommunizieren. Generell ist es oft hilfreich, sich gegenseitig zu informieren, also zum Beispiel auch vergangene Streitsituationen einmal komplett aus dem Blickwinkel des anderen Menschen zu betrachten. Das sorgt nämlich oft für große und kleine Aha-Momente, das habe ich selbst schon erlebt. Wenn wir verstehen, was hinter dem Verhalten der anderen steckt, ändert sich zum Beispiel auch unsere Bewertung des Verhaltens und wir können plötzlich ganz anders damit umgehen. Ich könnte noch ewig über Konflikte und innere Prozesse sprechen, aber diese Folge ist schon so unglaublich lang, also versuche ich es mal etwas abzukürzen. Was ich euch generell für Konflikte auf den Weg geben kann, ist, versucht euch miteinander zu verbünden, statt gegeneinander zu kämpfen. Schließlich wollt ihr beide eure Beziehung positiv gestalten. Also erinnert euch auch immer wieder daran und zwar nicht vorwurfsvoll. Nehmt euch mehr Zeit, bevor ihr reagiert, statt impulsiv loszuschreien. das ist für mich besonders schwierig. Kommuniziert zum Beispiel, dass ihr eine Auszeit braucht, bevor ihr in Ruhe sprechen könnt. Lasst den anderen aber auch nicht ewig einfach warten und sagen, ach ja, besprechen wir später, sondern vereinbart am besten einen Zeitpunkt und sagt, komm, ich brauche jetzt mal eine Stunde, um runterzukommen. Wir können ja um 17 Uhr nochmal drüber sprechen. Versucht gegenseitig euren guten Willen für eine Lösung zu zeigen. Erinnert euch daran, dass Konflikte auch gelöst werden können und dass ihr schon einiges bewältigt habt. Versucht die Gefühle des anderen zu verstehen und besprecht immer nur ein Thema auf einmal, sonst wird's chaotisch. Versucht den anderen nicht zu kritisieren oder zu verurteilen. Versucht mitfühlend zuzuhören und lasst euch aussprechen. Jeder bekommt ausreichend Raum dafür. Kommuniziert eure Bedürfnisse und ordnet sie auf einer Skala nach ihrer Wichtigkeit ein, damit der andere Mensch auch nachvollziehen kann, was ihr braucht und wie wichtig das eben ist. Versucht vielleicht durch Humor das Ganze aufzulockern, natürlich nur eine Art des Humors, von der ihr wisst, dass der andere sie auch versteht und mag. Vielleicht habt ihr ja sogar so einen gemeinsamen Humor, der eure Beziehung vielleicht auch auszeichnet. Nutzt gewaltfreie Kommunikation, die ich zum Beispiel in Folge 41 vorgestellt habe. Fragt den anderen, wie er sich fühlt, zeigt Interesse an seinen Bedürfnissen und Gefühlen und lasst am besten das Wort aber weg und nutzt dafür und. Zum Beispiel sagt ihr, ich würde vegan leben, aber und trotzdem gelingt es mir noch nicht. Oder ich würde Menschen, die Fleisch essen, gerne besser verstehen können, aber und ich merke, dass es mir noch schwer fällt, weil damit gibt man sich neue Möglichkeiten, wenn man das aber durch ein und umsetzt. Und das ist nicht nur bei Konflikten sinnvoll, also achtet da mal ein bisschen drauf. Und übernehmt natürlich die Verantwortung für eure Gefühle. Also sagt nicht, wegen dir fühle ich mich wütend, sondern dies und das hat dazu geführt, dass ich mich jetzt traurig fühle, weil das vielleicht dies und das mich an irgendwas erinnert hat oder was auch immer. Und was natürlich auch viel hilft, ist radikale Akzeptanz. Akzeptiert das hier und jetzt, vergebt euch gegenseitig für Vergangenes und zeigt euren guten Willen für gemeinsame Veränderung. Das ist natürlich alles nicht einfach, gerade wenn zum Beispiel in einer Partnerschaft ein Mensch vegan lebt und der andere nicht. Da werden sich zwangsläufig Bedürfnisse überschneiden und wir müssen immer wieder neu austarieren, wie wir am besten möglichst alle Bedürfnisse irgendwie unter einen Hut bekommen, dass wir damit leben können. Dafür müssen wir aber eben auch mal unsere Komfortzone verlassen, Gewohnheiten ändern, die Angst vorm Versagen besiegen und so weiter. Und wir brauchen natürlich ganz viel Zeit und Geduld mit uns und mit anderen, zum Beispiel mit der Familie, weil sie erst verstehen muss, dass wir jetzt Dinge, die wir früher mochten, nicht mehr essen möchten. Oder mit den Freunden, weil sich unsere Bedürfnisse geändert haben oder sich alle erstmal auf die neue Situation einstellen müssen. Oder, und jetzt greife ich mal ganz tief in die Klischeekiste, auch unser Partner braucht Zeit und Geduld, der vielleicht von uns noch bis vor kurzem erwartet hat, Fleischgerichte zubereitet zu bekommen und einfach meint, wir sollten uns nicht so anstellen, weil wir jetzt vegan leben, könnten wir das ja immer noch tun. Also gebt euch selbst und anderen ganz viel Zeit und Geduld. Es dauert, bis wir verstanden haben, dass jeder Schritt in die richtige Richtung ein guter Schritt ist. Das betrifft jetzt vor allem, eigentlich betrifft es alle. Statt zu maulen, dass die Freundin nur die vegetarische Wurst probiert hat, statt die vegane, könnten wir das als ersten Kompromiss sehen, dass sie sich überhaupt in die Richtung vorwagt und mal etwas ausprobiert. Ich finde es immer noch schwierig zu argumentieren, dass Essen eine persönliche Entscheidung ist, weil wir entscheiden ja etwas, das die Tiere nicht entscheiden können. Also sie können nicht entscheiden, ob sie geschlachtet werden wollen oder nicht. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig zu formulieren. Jeder kann halt essen, was er will. Ich habe da eben eine andere Haltung zu. Ich sehe, dass andere Menschen wieder eine andere Haltung dazu haben. Und ich möchte mich nicht darüber streiten. Das können gerne andere übernehmen, aber das ist nicht mein Kompetenzbereich. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall miteinander in Kontakt bleiben und immer wieder betonen, dass ein Schritt in eine ethischere Richtung ein guter Schritt ist. Aber ja, das ist eben nur meine Meinung. Früher war ich so verzweifelt und innerlich gequält und hätte am liebsten alle Menschen, die nicht vegan leben wollten, hätte ich am liebsten fest geschüttelt. Manche vielleicht sogar noch mehr als geschüttelt. Ich hätte am liebsten sofort alle bekehrt und eine friedlichere Welt geschaffen, in der Menschen und Tiere fair behandelt werden. Denn gerade in der Tierindustrie werden ja auch Menschen oft sehr schlecht behandelt. Gerade die Menschen, die in Schlachthäusern arbeiten, haben oft große Probleme, sind von Krankheiten betroffen oder leiden unter Sucht, Albträumen und Emotionslosigkeit. Natürlich werde ich mich weiterhin für meine ethischen Vorstellungen einsetzen und so leben. Und ich habe sie hier ja jetzt auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Und ich bin damit mit mir im Reinen und es fühlt sich für mich richtig an. Aber ich bin versöhnlicher als früher. Ich verstehe, warum andere Menschen das anders sehen. Und zwar kognitiv und wissenschaftlich begründet und betrachtet. Und ja, ich glaube, wir alle brauchen eine, ja, nicht nur Zeit, sondern auch eine große Portion Selbstreflexion, Resilienz und vor allem einen guten Input durch andere Menschen, um ja mit dieser großen Diskrepanz in der Gesellschaft umzugehen, mit dem Karnismus und eben Menschen, die da irgendwie aussteigen wollen, mit Menschen, die das, ich sag mal, alte System gut finden, mit Menschen, die das verändern wollen. Da prallen einfach riesige Welten aufeinander und es ist wirklich schwierig und kompliziert. Manchmal ist es auch sehr einfach. Es ist eben individuell, wie wir alle Menschen eben sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir da mehr in einen Diskurs treten könnten und das Thema nicht ausklammern. Es sei denn, wir haben mal einen Tag, wo wir einfach müde sind und über manche Dinge nicht diskutieren wollen. Und ich muss sagen, ich diskutiere auch am liebsten mit Menschen, die eben neugierig und offen darüber sprechen möchten und nicht nur mir erzählen, dass sie nur noch ganz wenig Fleisch essen oder meine Meinung blöd finden, weil so ergibt sich keine wirklich gute Diskussion. So, jetzt habe ich mich hier und da schon ganz schön verquatscht und ja, das wurde jetzt doch eine deutlich längere Folge. Das war es aber auch jetzt wirklich. Ich freue mich wirklich von Herzen, wenn du bis hierher dran geblieben bist. Wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, bin ich ein bisschen unsicher, wie viele Menschen sich diese Folge überhaupt anhören werden und was da für ein Feedback auf mich einprasseln wird. Und ja, ich habe halt auch ein bisschen Angst, verurteilt zu werden, weil ich hier offenlege, dass ich vegan lebe und dass das für mich der richtige Weg ist. Und ich weiß, dass das eben nicht jeder so sieht. Aber umso mehr freut es mich natürlich, dass du dir gerade trotzdem hier meine Worte anhörst. Denn ich finde, eine der wichtigsten Dinge bei dem ganzen Thema ist, dass wir wertschätzend und auch fair darüber sprechen, statt uns anzufeinden, Vorwürfe zu machen oder andere Meinungen lächerlich machen oder schlecht reden wollen. Das war jetzt alles gar nicht so einfach. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail an innenlebenpodcast@gmx.de schicken. Und ich habe auf Instagram auch ein Story-Highlight erstellt, wo ich verschiedene Anlaufstellen zusammengefasst habe. Also schaut dort gerne mal nach, wenn ihr psychologische Unterstützung braucht oder Hilfsangebote oder in Krisen nicht wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Da habe ich einiges zusammengetragen, auch für Angehörige und Kinder und Jugendliche. In einem anderen Story-Highlight findet ihr außerdem auch eine Auflistung aller bisherigen Podcast-Themen. Also schaut da mal rein, wenn ihr zu bestimmten Themen mal schauen wollt, was ich da vielleicht schon zugemacht habe. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Ich freue mich sehr, dass nach wie vor so viele Menschen hier zuhören und das, obwohl es immer länger dauert, bis eine neue Folge kommt. Die Vorbereitung zu dieser Folge hat auch ewig gedauert, aber nun ist sie ja da. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.